Ich darf einen Theologiestudenten aus unserer Gemeinde begleiten in seinem Studium. Er macht das als Fernstudium und dann kommen die Prüfungsaufgaben immer so ein paar Tage vor seiner Prüfung bei mir reingeflattert und ich schaue natürlich da, was gefragt wird. Weil mich das auch selber interessiert, wie viel ist denn vom eigenen Studium noch hängen geblieben? Dann schaue ich mir die Fragen so mal an und das kann man herrlich entspannt tun, wenn man nicht der Prüfling ist. Und so war es auch gestern, Prüfung war angesagt und die Tage vorher habe ich entdeckt, oh, es geht um Daniel, den Propheten Daniel und es geht um die Offenbarung. Was für ein spannendes Thema. Und ich fand es mega schade, dass er gestern die Prüfung ablegen musste und nicht am Montag, weil dann hätte er diese Predigt heute bekommen. Und es wäre sehr, sehr hilfreich gewesen, weil wir wollen uns heute im Propheten Daniel und auch in der Offenbarung anschauen, was kommt eigentlich auf uns als Menschen zu? Das ist ja eine sehr spannende Frage, wenn du mitschreibst. Wir sind immer noch in der Serie vom Propheten Daniel lernen. Was kommt auf uns zu? Wir wollen uns anschauen, was kommt eigentlich auf diese Welt in den nächsten Jahren zu? Und vorab möchte ich gleich mal sagen, so das ganze Thema rund um Endzeit ist ja nicht etwas, das wir jeden Sonntag hier betrachten, sondern das ist wirklich nicht so oft, habe ich festgestellt. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, ich bin so dankbar, dass wir eine Kirche sind mit wirklich vernünftigen, klugen und auch sehr gut aussehenden Menschen. Das ist keine Versammlung von Verschwörungstheoretikern, nein. Wir wollen auch heute überhaupt nicht irgendwie da schräg abgleiten, weil ich glaube, das ist der Grund, warum manche Leute in den christlichen Kreisen einfach abgeturnt sind von diesem Thema. Andere sagen mir, oh, beim Buch Daniel, wenn es dann so prophetisch wird oder schon die Offenbarung, steige ich komplett aus, weil ich nur Bahnhof verstehe. Aber es gibt ein paar Hilfen, dass die uns zeigen, wie wir das Wort Gottes verstehen können. Und genauso wollen wir es tun. Und ich halte mich an die Aussage von meinem Dozenten, der im Fach Endzeitprophetie uns immer gesagt hat, da wo die Bibel redet, da reden wir und wo sie schweigt, da halten wir den Mund. Und genauso machen wir das heute auch. Wir schauen uns ein paar sehr, sehr interessante Dinge an und wenn dich das Thema interessiert, dann wirst du nicht nur im Buch Daniel fündig, sondern auch in der Offenbarung, wie gesagt, aber auch Jesus hat einiges darüber gesagt. Es gibt die sogenannten Endzeitreden Jesu, Matthäus 24, Markus 13 und Lukas Evangelium 21. Kapitel. Da sagt Jesus einiges, das uns den Blick öffnet für die Zukunft und für die Zeit, in der wir gerade leben. Ich finde, das Thema Endzeit spielt sich immer in so Wellenbewegungen ab. Es gibt Zeiten, da hörst du da relativ viel davon. Zum Beispiel bei der Jahrtausendwende, wow, hinter jeder deutschen Kanzel kam irgendwie eine Endzeitpredigt. Und dass dann das Bargeld weg ist mit dem Jahr 2000 und man keinen Sprit mehr bekommt und sich eindeckt mit Wolldecken und Proviant zulegt. Manche haben heute noch Dosen von 2000 im Keller. Ich selbst habe Predigten gehört, da haben sich die Sprecher eingelassen, das Jahr zu nennen, an dem Jesus sichtbar wieder zurückkommt. Ihr wisst ja, das Kommen Jesu ist prophetisch zweimal angekündigt worden. Einmal, dass er kommt und Mensch wird. Da kam er als Baby, Weihnachten, Bethlehem in der Krippe. Aber es gibt ein zweites Kommen Jesu und da wird er nicht als Baby kommen, sondern da kommt er als König aller Könige. Er wird in den Wolken beim Posaunenschall erscheinen und wird seine Gemeinde zu sich holen. Alle, die an ihn hier auf der Erde geglaubt haben, werden mit ihm in Ewigkeit gemeinsam feiern und sich freuen können. So. So weiß ich nicht, auf welcher Seite du stehst. Vielleicht sagst du, oh, das ist der ganze Kram mit Endzeit. Da bin ich ein bisschen abgelöscht. Lass dich heute trotzdem drauf ein, okay? Und dann weiß ich, dass es auch eine Reihe gibt, die sagen, oh ja, da interessiere ich mich sehr dafür. Gerade die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, lädt sehr dazu ein, Ereignisse, die stattfinden, hineinzupressen, in prophetische Aussagen der Heiligen Schrift. Und so eine situationsbezogene Prophetie empfehle ich niemandem. Und ich weiß, es ging eine ganze Reihe an Predigten auch durchs Land, wo Stellen aus der Offenbarung hinzugezogen wurden, zum Beispiel von diesem weißen Reiter mit der Krone in der Hand. Und jeder weiß natürlich, Corona heißt Krone. Und dann wurde da ausgelegt, Schritt für Schritt. Ich bin eher anders unterwegs. Ich glaube eher dem, was ich von unserem Lehrer über Endzeitprophetie gehört habe, dass Dinge parallel laufen und eben nicht so chronologisch hintereinander. So übrigens das Wort Krone im Alten und Neuen Testament vor. Wo kommen wir dahin, wenn wir überall Corona dahinter entdecken? In der Bibel gibt es sehr viele Wortkombinationen, welche die Endzeit beschreiben. So wenn du liest von der Zeit des Endes, dann ist das ein Ausdruck für die letzte Zeit, in der wir leben. Oder am Ende der Tage, die letzte Zeit, die letzten Tage oder die Vollendung des Zeitalters. Genau gemeint ist mit dem Begriff Endzeit die Zeit von Jesu ersten Kommen bis zu seiner Wiederkunft. Das sind jetzt 2000 Jahre, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und die Theologen unterscheiden die Menschheitsgeschichte in 7 Zeitalter. Das erste Zeitalter ist die Zeit der Unschuld. Das war von der Schöpfung an im Garten Eden bis zum Sündenfall. Dann kommt die Zeit des Gewissens vor der Flut. Dann kommt die Zeit unter der Verantwortung des Menschen von der Flut bis zur Zerstörung von Babel. Dann kommt die Zeit der Verheißung von Abraham bis zur Knechtschaft in Ägypten. Die Zeit des Gesetzes, Auszug aus Ägypten und Beginn des Neuen Testaments. Und dann wird die Zeit der Gnade benannt. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist die Endzeit, die Zeit der Gnade. Als Gott plötzlich die Türe öffnet und das Evangelium nicht nur seinem eigenen Volk zugänglich wurde, sondern an alle Völker dieser Welt. Was bin ich dankbar, dass wir in der Zeit der Gnade leben und dass auch uns der Ruf und die Rettung von Jesus gilt. Also die Zeit der Gnade von Pfingsten bis zu unserer Entrückung. Und das letzte Zeitalter nennt sich das Zeitalter der Vollendung. Das wird sein, wenn wir bei unserem Herrn in Ewigkeit sind. Ich möchte gerne noch beten und bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Wort inspirierst. Danke, dass du uns begegnest durch dein prophetisches Wort, dass wir es haben, dass dir überhaupt nichts verborgen ist, euer Herr. Danke, dass wir vorbereitet sind auf die Dinge, die kommen werden. Das bete ich in Jesu Namen, dass auch niemand sich fürchtet, sondern wir wirklich vertrauensvoll unseren Blick auf dich richten. Amen. Vom Propheten Daniel lernen, was kommt auf uns zu. Manch einer sagt, hey, Daniel, das waren ja super die letzten Wochen, mal sein Leben so zu studieren, aber das war doch eigentlich ein Staatsmann. Wer kann sagen, dass es ein Prophet war? Und einer hat es gesagt, nämlich Jesus. Matthäus 24, das ist mitten in den Endzeitreden von Jesus, da wird Daniel erwähnt. Jesus sagt, viele werden sich vom Glauben abwenden. Oh, beginnt zunächst mal gar nicht gut, was Jesus hier über die letzten Tage der Erde sagt. Er sagt, viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Was für eine Dynamik, was für eine Negativdynamik. Vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Schau, was Jesus hier sagt. Er sagt das nicht zu irgendwelchen Leuten, sondern er spricht seine Jünger an. Er sagt, die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Oh, wie schlimm, wenn die Liebe Gottes kalt wird in einem Menschenherz, wenn man nicht mehr Gott und Menschen liebt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann wird das Ende kommen. Freunde, es gibt nur noch ganz wenig unerreichte Volksgruppen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Gerade während wir hier zusammen sind, läuft das Wort Gottes auf der ganzen Welt. Menschen hören es und nehmen es im Glauben auf. So, es wird also in der letzten Zeit eine Zeit sein, da wenden sich Menschen vom Glauben ab, das ist das eine, aber eine große Zahl wendet sich auch Jesus zu. Ich hatte ein Treffen dieser Woche mit einigen apostolischen Leuten aus unserem Land. Wir hatten ein Zoom-Treffen und haben uns unterhalten darüber, auch wie wir es prophetisch einordnen, was alles gerade geschieht. Und dann wurde uns auch berichtet von Übersee aus Amerika. Und erstaunlich war, dass die Kollegen dort und auch Kollegen hier in unserem Land davon berichten, dass es ein regelrechtes Church-Hopping gibt. Leute fühlen sich aus irgendwelchen Gründen plötzlich in ihrer Heimatgemeinde nicht mehr wohl, springen in eine andere Gemeinde rein. Und es ist so irgendwie spannend zu sehen, wer wird überhaupt, wenn so die Maßnahmen wieder zurückgenommen werden, wer kommt zurück in die Gemeinde? Und ich möchte euch sagen, ich bin so, so dankbar, dass ich das bei uns nicht bestätigen kann. Wir haben nicht die Church Hopping, wir haben Wachstum. Hey, ich habe mich so gefreut, auch dass 9 Uhr fast komplett ausgebucht war, 11 Uhr ausgebucht war. Halleluja, Gott tut sein Reich. Aber es ist festzustellen, dass es Menschen gibt, die gehen weg von Jesus und, sagt Jesus, es kommen viele dazu. Im Buch Daniel haben wir gesehen, das 1. bis 6. Kapitel zeigt uns ja die Geschichte von dem Propheten Daniel, seine Karriere auch als Staatsmann. Wir haben viel von ihm gelernt über seine innere Einstellung, auch über seine Freunde, die besser bekannt sind unter ihrem babylonischen Namen, Schadrach, Meschach und Abednego. Und die ersten 6 Kapitel sind ja eine Erzählung dieser Geschichte. Und man liest da sehr schnell durch und staunt über die Wunder, die da geschehen sind. Und ab Kapitel 7 ändert sich so der Sound dieses Buches. Plötzlich wird es sehr persönlich und es wird nicht über Daniel berichtet, sondern Daniel als Prophet berichtet. Interessant ist die Sprache im Buch Daniel. Das Kapitel 1 beginnt in Hebräisch, so wie eben das gesamte Alte Testament, die Sprache des Volkes Israel. Dann aber im Kapitel 2 bis 7 ändert sich die Sprache. Und es wird geschrieben in Aramäisch. Eine verwandte Sprache des Hebräischen, das in den großen Königtümern und Reichen gesprochen wurde. Und dann ab Kapitel 8 bis 12 schwenkt es wieder um in Hebräisch. Das Kapitel 2 und das Kapitel 7 im Buch Daniel ist wie ein Herzstück dieses Buches. Beide Kapitel sind sehr prophetisch. So sehr prophetisch, dass einige Theologen gesagt haben, das kann niemals sein, dass Daniel das aufgeschrieben ist. So exakt, wie er Dinge im Voraus gesehen hat, die sich dann im Nachgang auch als bestätigt in der Geschichte zeigen. Das kann nicht sein. Aber hey, unser Herr, unser Gott ist der Herr der Geschichte. Er weiß ganz genau, was kommt. Und er offenbart seinen Propheten und Daniel hat Einblick nehmen dürfen. So, Kapitel 2 träumt der König Nebukadnezar. Und in seinem Traum, da wird's ihm Angst und Bange. Und er ruft alle seine Berater und die Magier und die Zauberer herbei. Und er sagt, Freunde, so einfach mache ich's euch nicht. Ich werde euch nicht nur bitten, den Traum zu deuten, sondern ihr sagt mir auch, was ich geträumt habe. Schließlich wird Daniel gerufen und er sagt, O König, du hast in deinem Traum ein Standbild gesehen von einem Krieger. Und ein Stein, der sich irgendwo losriss, und dann diese Statue komplett zermalmte. Daniel sagt, König Nebukadnezar, was du gesehen hast, sind Weltreiche, die aufeinander folgen. Und all diese stolzen Weltreiche werden vergehen, weil dieser kleine Stein, der steht für Jesus. Und dann wird dieser Stein größer und größer zu einem riesigen Berg und er symbolisiert und zeigt das Königreich, das nie vergehen wird, nämlich das Königreich Gottes. Und dann legt er dieses Bild aus und er sagt, Nebukadnezar, der goldene Kopf, der steht für dein glänzendes und mächtiges Reich Babylon. Aber es wird nicht ewig bestehen, sondern auf dieses Reich wird ein nächstes folgen. Die Brust und die Arme aus Silber steht für das Reich der Meder und Perser. Zwei Arme, Meder und Perser. Am Ende setzten sich das persische Reich durch. Darius lesen wir auch im Buch Daniel, ein Perserkönig. Aber auch dieses Reich bleibt nicht bestehen, sondern es wird gefolgt von einem Reich, nämlich der Bauch und die Lenden aus Bronze. Und wir wissen aus der Geschichte, nach den Medern und den Persern kam Alexander der Große, der ein riesiges Reich aufgerichtet hat. Aber auch das bleibt nicht Beine aus Eisen. Eisen marschieren. Heute im Rückblick können wir natürlich genau sagen, welches Weltreich darauf folgte, auf das griechische Reich. Es war das römische Reich, das eiserne Weltreich, die Betonung auf dem militärischen. Zwei Beine, das eine Bein steht für das oströmische Reich, das andere für das weströmische Reich. Und dann kommt etwas prophetisch, das noch in der Zukunft liegt, in der Zeit, in der wir jetzt leben. Daniel sagt, und ich sehe die Füße dieser Statue. Und diese Füße sind vermischt mit Ton. Das passt eigentlich gar nicht zusammen, Eisen und Ton. Das eine ist ein sehr weiches Material, das andere sehr hart. Es lässt sich auch nicht miteinander verbinden. Jeder Fuß, 5 Zehen, 10 insgesamt. Und es ist nichts anderes wie ein Bund aus 10 Staaten, die sich verbünden miteinander. Alles im Rahmen des ehemalig römischen Reiches. Warum? Weil der Fuß zu den Beinen gehört. Du sagst, die EU hat doch viel mehr wie 10 Staaten. Ja, ich gebe dir recht. Aber weißt du was, das kann sich ganz schnell ändern. Ein Brexit und ein Land ist raus. Ich glaube sogar, dass die schwächeren Staaten, dafür steht der Ton, das Weiche, die Länder, die nicht so führend sind, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, sich vermutlich die Frage stellen, ist Europa hilfreich für uns oder eher nicht? Es werden 10 Länder sein, die sich verbünden, und es wird einen Mann geben, der sehr charismatisch durch seine Ausstrahlung diesen Länderbund anführen wird. Dazu nachher noch mehr. Im Daniel, im 7. Kapitel, ist es nicht Daniel, der eigentlich die Träume deutet, sondern da ist es Daniel, der selber träumt. Er sieht 4 große Tiere, eigenartige, erschreckende Tiere aus dem Meer aufsteigen. Und er kann es nicht deuten, das ist so interessant. Er braucht himmlischen Beistand, er braucht göttliche Offenbarung, und die bekommt er dann auch durch einen Engel. Er bekommt erklärt. Zunächst sieht er einen Löwe mit Adlerflügeln, und das steht natürlich für das babylonische Reich. Schnelle Eroberungskriege unter Nebukadnezar. Den Bären, der für die Meder und für die Perser steht. Und dann ein Leopard mit Vogelflügeln und 4 Köpfen. Alexander der Große, er hat schnell erobert. Schneller noch wie Nebukadnezar. Dafür steht dieser Leopard. Du sagst, und die 4 Köpfe, ja, nachdem das Reich von Alexander dem Großen nach seinem Tod nahezu zerfallen ist, hat sich's aufgeteilt in 4 Teile, 4 Generäle, die es unter sich aufgeteilt haben. Und dann kommt das schrecklichste Tier, und hier wird Rom, ein kleines Dorf in Italien, das dann plötzlich zur Weltmacht wurde. Mit 10 Hörnern, und diese 10 Hörner in diesem römischen Reich, in diesem Territorium, sie stehen eben für diesen Staatenbund. Und Freunde, ich glaube wirklich, dass wir in der Zeit leben, wo sich das vor unseren Augen entwickelt. Der Apostel Johannes, er sieht das, was hier Daniel wahrgenommen hat. Er sieht es auch als eine Vision, und er beschreibt es in der Offenbarung im 13. Kapitel. Er sagt, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner. Und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße und seinen Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und betete das Tier an und sprach, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerung. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Das Tier steht für einen Machthaber. Wir müssen dem Brief an die Thessalonicher hinzuziehen, wo Paulus das erklärt und sagt, ein Machthaber, der stärker war wie alle Königreiche, die bisher da waren. Ein Mann, dem der Name gegeben wird, Antichrist, weil er gegen alles geht, was christlich ist. Ihm wird es gelingen, diesen Staatenbund zu vereinen. Ihm wird es gelingen, auch einen Bund mit Israel zu machen. Warum das so wichtig ist, werden wir gleich drauf kommen. Und es wird ein Zeitraum sein von 7 Jahren, in denen er seine Herrschaft ausführt. Diese 7 Jahre werden nochmal aufgeteilt in der Offenbarung. Sie werden aufgeteilt bei Daniel in 2 Abschnitte, jeweils 3,5 Jahre. Die werden beschrieben, diese 3,5 Jahre, so wie wir es gerade gelesen haben, mit 42 Monaten oder 1260 Tage. Oder manchmal heißt es auch eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Meint nichts anderes wie diese 3,5 Jahre. Diese 7 letzten Jahre dieser Welt werden so zentral sein. Und wir werden es wahrnehmen. Wobei mein Gebet, meine Hoffnung, und so verstehe ich die Endzeit, dass Jesus seine Braut, seine geliebte Braut, vor dieser ganz schlimmen Trübsalszeit zu sich nehmen wird. Ich glaube daran, dass wir entrückt werden. Aus diesem Grund vermeide ich es, bei Hochzeiten zu sagen, bis dass der Tod uns scheidet, weil wir glauben an Entrückung. Ich sag's oft zu Nicole, oh, wenn Gott, nimm am besten uns beide zu dir. Schauen wir uns den göttlichen Zeitplan an, und da musst du ins Buch Daniel, ins 9. Kapitel gehen, und da wird eine Zeiteinheit genannt, die uns nicht so geläufig ist. Hier ist die Rede von 70 Jahrwochen. Jetzt wissen wir, eine Woche hat 7 Tage, aber die Jahrwochen, da ist eine Einheit von 7 Jahren. Also musst du diese 70 Jahrwochen mal 7 nehmen. Das sind 490 Jahre. Die werden aufgeteilt einmal in 7 Jahrwochen. Und Daniel bekommt prophetisch die Sicht von Gott, dass in 7 Jahrwochen, also in 49 Jahren, wird Jerusalem wieder aufgebaut. Du musst dir vorstellen, er war da in der Fremde. Er ist deportiert worden aus seiner Heimat. Und jetzt sagt Gott ihm, hey, ich werde euch wieder zurückführen in euer Land, und es wird aufgebaut werden. Darum öffnete er die Fenster, betete gegen Jerusalem und hatte diese Vision immer vor Augen. Es wird einmal zurückgehen. Und tatsächlich, kannst du das genau ausrechnen? Das Buch Esra beschreibt es. Im 7. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes ging es zurück nach Jerusalem. Die Verheißung wurde erfüllt. Nun kann man aus der Geschichte genau sehen, wann dieser Artaxerxes regierte, nämlich 465 bis 425. Das können wir als Ausgangsberechnung nehmen, weil Daniel wird gesagt, hey, dann werden 62 Jahrwochen folgen. Das sind 434 Jahre. Und dann wird ein Messias ausgerottet. Also von der Rückführung, Aufbau Jerusalems bis zu Jesu Tod am Kreuz wird genau die Zahl gesagt. Und du kannst es durchrechnen und du siehst, wow, alles hat sich ja genau so erfüllt. Wir haben 7 Jahrwochen, wir haben 62 Jahrwochen. Wer rechnen kann, weiß, hey, da fehlt ja noch eine, da fehlen noch 7 Jahre. Und das sind so die letzten 7 Jahre, von denen du vielleicht schon gehört hast. Man kann durchaus behaupten, dass die Endzeit im 1. Jahrhundert begann und dann regelrecht eingefroren wurde, weil Israel mit dem Messias sich nicht darauf eingelassen hat. Sie haben ihn verworfen. Und dann begann die Zeit der Nationen. Gott sei Dank wurden wir erreicht. Die Zeit der Gnade für die Heidenvölker. Im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem platt gemacht von Titus. Der Tempel wurde zerstört, das Heiligtum entehrt. Und man kann sagen, dass die prophetische, endzeitliche Uhr wie eingefroren war bis zu einem Jahr. Das war das Jahr 1948, weil hier wurde Israel als Staat wieder ins Leben gerufen. Etwas, das es nie zuvor gab. Die Weltreiche sind gekommen und gegangen, aber nie ist ein Weltreich gegangen und wieder gekommen oder ist eine Nation gegangen und wieder gekommen. In dem Fall ist Israel wieder zum Leben gekommen. Und Jesus sagt in seinen Endzeitreden, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum ausschlägt, und der Feigenbaum ein Bild für Israel, wenn ihr seht, dass er zum Leben kommt, hey, dann seid achtsam, es sind die letzten Tage. Wir haben draußen ja 2 Olivenbäume, vielleicht sind sie euch schon aufgefallen. Bei dem einen habe ich gedacht, der harte Winter, den hat es gekostet. Und tatsächlich habe ich mal ab und an ein Segensgebet gesprochen. Und hab's gemacht, wie Jesus redet, wartet mal ein Jahr, umgrabt und dann seht weiter, ob er Frucht bringt. Hey, und dieser Tage, ich schau hin, hat er grüne Blätter bekommen. Du kannst es draußen anschauen. Ich meine, hey, ist ja wie Israel. Wieder zum Leben gekommen. Überhaupt ist Israel der Zeiger an der Weltenuhr. Das einzige Volk, dessen Geschichte so komplett von Gott prophetisch vorausgesagt wurde. Israel hat eine Sonderstellung bei Gott. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Aber das heißt nicht, dass wir politisch in allem, was der Staat Israel macht, in die Hände klatschen und sagen, das sind alles nur göttliche Entscheidungen. Nein, sind es nicht. Und noch etwas. Gott liebt auch Palästinenser. Weil unser Gott ein menschenverliebter Gott ist. Der Konflikt im Nahen Osten wird zunehmen. Das ist prophetisch vollkommen klar. Mit menschlichen Mitteln wird kein Friede herbeizuführen sein. Nicht nur geografisch, Mittelpunkt der Erde. Zeigt uns dieses Land, dieses kleine Land Israel, wie der Fokus komplett drauf liegt, der ganzen Welt. Seit der Gründung des Staates Israels nehmen die Ereignisse zu. Wie es prophetisch vorausgesagt wurde, ziehen die Juden zurück in ihr Land. Es ist schon lange bevor der Staat Israel ins Leben kam, hat das stattgefunden. Die Ereignisse werden sich zuspitzen. Der Antisemitismus wird zunehmen. Hey, wir erleben es gerade auch in unserem eigenen Land. Man müsste meinen, die Geschichte hätte uns gelehrt. Jesus sagt in Matthäus 24, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das ist alles aber erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Bei Wehen, habe ich mir sagen lassen, nimmt die Intensität zu. Und Jesus sagt, in der Endzeit wird die Intensität zunehmen. Kriege gab es schon immer, vom ersten Menschen an, war vom Sündenfall an, war Krieg in dieser Welt. Das gab es schon immer. Aber die Intensität, die Stärke auch der beiden Weltkriege im letzten Jahrhundert, der erste und dann der zweite, der noch grausamer war, es nimmt zu. Erschreckt nicht, sagt Jesus. Die Wehen werden stärker. Zweiten Weltkrieg, eine ganze Reihe an wiedergeborenen gläubigen Christen sahen ganz viele Parallelen bei Adolf Hitler zum Antichristen. Von dem Antichristen, der angekündigt wird, auch er hatte eine Phase, wo die Leute gesagt haben, oh, wie erfolgreich er das politisch alles managt und dies macht und jenes macht. Und dann gab es eine Phase, wo er seine hässliche Fratze gezeigt hat. Wir wissen, dass er nicht der Antichrist war, der hier beschrieben wird in der Offenbarung. Weil von ihm heißt es im 2. Thessalonicher, im 2. Kapitel, Vers 3, dass dieser Antichrist sich in den Tempel in Jerusalem setzen wird. Dieser Tempel ist noch nicht gebaut, aber ich höre davon, dass alle Baumaterialien vorhanden sind. Es kann sehr schnell gehen. Was wird über die letzte Zeit gesagt, über die Zeit der Trübsal? Nun, dass es besonders für das Volk Gottes eine schwere Zeit sein wird. Offenbarung 13, Vers 16. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ich glaube, als der Apostel Johannes das bekommen hat. Er hat einfach notiert, inspiriert durch den Heiligen Geist. Heute sehen wir, es ist kein Ding mehr, dass man das Bild eines Menschen in ein Haus bringt, zu einem reden kann. Das Internet macht so viel möglich. Ich habe eine Dokumentation gesehen aus China. So, wenn du über deutsche Politik jammerst und klagst, dann sollst du das mal anschauen. Da wurde berichtet von einem Stadtteil, da waren überall Kameras und ein Headquarter mit einem riesigen Bildschirm, mehrere kleine. Und diese Kameras haben alles erfasst, wo irgendjemand dem Gesetz irgendwie nicht treu war. Zum Beispiel wurde gezeigt, wie einer seinen Müll nicht richtig entsorgt. Legt sie einfach vor die Tonne. Schwuppsdiwupps, war die Polizei da. Es wird so sein, dass dieser Antichrist Anbetung nehmen will. Ähnlich wie wir es im Buch Daniel schon gesehen haben bei Nebukadnezar. Und er wird den Druck erhöhen, dass Kaufen und Verkaufen nur möglich ist mit seinen Initialen. Rechte Hand oder Stirn. Heute technisch kein Ding mehr. Jede Menge Tiere sind schon gechippt. Die Forschung läuft auf diesem Gebiet. Aber ich möchte etwas dazu sagen, weil ich weiß, einige haben sich Sorgen gemacht bei der jetzt Corona-Impfung, dass sie dann das Zeichen des Tieres kriegen und durch die Impfung irgendwie Gott untreu sind. Das wird nicht so sein. Und ist auch nicht so. Ich möchte es kurz erklären. Wir werden glasklar erkennen, wenn Gott uns nicht vorher zu sich geholt hat, dass der Antichrist da ist. Glasklar. Ohne Wenn und Aber. Man wird sich entscheiden können, gehe ich mit Jesus meinen Weg weiter? Und wenn es bedeutet, dass ich mein Leben lasse, oder lasse ich mich darauf ein, das Tier anzubeten? So bei der Corona-Impfung ist es eine schlichte Abwägung. Ob du sagst, Nebenwirkungen und so, das Risiko schätze ich höher ein wie eine Corona-Erkrankung, das ist alles. Gott sei Dank dürfen wir uns auch frei entscheiden. Aber das ist gar nicht mein Thema. Ich will dir nur sagen, es wird eine Zeit kommen und sie kann schnell gehen. Da wird der Antichrist Anbetung annehmen. Und wenn vom Drachen die Rede ist, wird immer vom Teufel gesprochen. Wie ist unsere grundsätzliche Haltung? Wir warten nicht angsterfüllt auf irgendwelche eintreffenden Ereignisse. Nein, so ist nicht unsere Haltung, sondern wir schauen auf Jesus im Glauben und in der Freude, dass wir bei ihm sein werden, dass die Braut zum Bräutigam kommt und eine Hochzeit gefeiert wird im himmlischen Jerusalem. Das ist unsere Haltung. Keiner von uns weiß, ob heute dein letzter Tag ist. Aber was Jesus immer wieder eindrücklich sagt, ist: Seid bereit, wenn ich komme. Seid nicht wie die törichten Jungfrauen, die all ihr Öl vergeudet haben. Jesus sagt, zwei werden auf dem Feld sein. Einer wird entrückt, der andere wird bleiben. Lasst uns bereit sein, wenn Jesus kommt, durch die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, wie wir hingegeben sind, wie wir ihn lieben, aufnehmen. Hey, lasst uns bereit sein, weil Gott will, dass kein einziger Mensch verloren geht. Jeder Mensch soll errettet werden in Ewigkeit. Und das ist die Dimension, in der wir gerade leben, dass wir sagen, hey, wir schauen, dass niemand verloren geht. Was brauchen wir in den herausfordernden Zeiten, die auf uns zukommen? Daniel 6, Vers 4 heißt es, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Der überragende Geist, ihr Lieben, ist der Heilige Geist, der uns erfüllen will, uns die Kraft geben. Und ehrlich, ich hoffe und ich glaube auch daran, dass der Herr uns entrückt. Aber wenn er es nicht tut und uns durch die schwere Zeit gehen lässt, dann bitte ich den Heiligen Geist, dass er mich standhaft macht. Mir die Kraft gibt, wie so vielen Märtyrern in der Menschheitsgeschichte, die ihr Leben für Jesus gelassen haben. Ich komme zum Schluss. Am Ende. Und das ist die klare Botschaft der Offenbarung, auch von Daniel. Am Ende behält Gott immer den Sieg. Wehen, habe ich gehört, sind nichts Angenehmes. Wehen aber kündigen ein wunderbares Ereignis an, nämlich die Geburt eines Kindes. So die Wehen nehmen zu an Intensität, aber am Ende behält Gott den Sieg. Daniel 7, Vers 13. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Hör die gute Botschaft. Das Reich Gottes wird niemals zerstört. Niemals wird das Reich Gottes zerstört. Es wird bleiben in Ewigkeit. In Ewigkeit. Und die Bibel sagt, kurz ist die Zeit. Kurz ist die Zeit des Leids. Aber unendlich, ewiglich ist die Zeit der Freude bei Jesus. Es war eine Ehre für die ersten Christen, für Jesus zu sterben. Du kannst in den Geschichtsbüchern lesen, wie sie Hymnen gesungen haben, am brennenden Kreuz hängend, weil sie wussten, das Beste kommt. Gott behält den Sieg. Gott behält den Sieg. Die Bibel endet mit der Aussage von Jesus, indem er uns das nochmal eindringlich sagt. Er sagt, ich komme bald. Darum lasst uns darauf achten, wie wir unser Leben führen. Lasst uns darauf achten, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen, mit unseren Kindern, mit der Familie, mit den Beziehungen. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit jetzt hier noch ist. Offenbarung 19, lest ihr selber durch, die Hochzeit des Lammes. Hey, glückselig, wer eingeladen ist zu dieser Hochzeit. Dort heißt es von Jesus, sein Name ist treu und wahrhaftig. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen, uns Zeit nehmen, mal darüber nachzudenken, hey, wo stehe ich eigentlich in meiner Beziehung zu Gott? Wie ready bin ich, wenn er wiederkommt, wenn er jetzt wiederkommen würde? Und wenn du sagst, oh, da gibt es Dinge, die werde ich gerade erinnert, die Gott überhaupt nicht gefallen, dann bring sie jetzt zu Jesus. Sag, Jesus, ich bring dir die Fehler, die Sünde meines Lebens. Wasch mich rein durch dein kostbares Blut. Jesus, mein Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen und bitte dich um Vergebung für die Fehler in meinem Leben. Und ich sage, Jesus, ich möchte bereit sein, wenn du kommst. Und Jesus, ich möchte dir auch sagen, ich will nicht achtlos an den Menschen an meiner Seite vorbeigehen, sondern durch deine Liebe inspiriert mit jedem ins Gespräch kommen über das Wichtigste, was es im Leben gibt, deine Beziehung mit dir, oh Gott. Danke, dass du uns heute an diesem Tag auch als gesamte Kirche sensibilisierst. Du bist der, der Erweckung schenkt. Du hast es nicht nur einmal, du hast es so oft schon getan. Danken dir dafür, dass wir das erleben dürfen, dass wir in dieser spannenden Zeit auch leben. Danke, dass du uns auch stark machst für die Herausforderungen, die kommen werden. Während du weiter im Gebet bleibst, niemand umherschaut, möchte ich gern Gelegenheit geben für die Menschen, die heute hier sind oder auch am Livestream und sagen, ich weiß nicht, ob ich eine wirkliche Beziehung zu Gott habe. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihm mein Leben anvertrauen, ganz freiwillig. Und wenn Sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, ja, das betrifft mich, würde ich mich freuen, hier vor Ort, wenn Sie einfach Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Damit signalisieren Sie, Jesus, ich möchte dich einladen, sei du der Herr meines Lebens. Auch oben auf der Empore möchte ich schauen, wo immer jemand ist, der sagt, ja, das gilt mir. Und danke, Jesus, du siehst die Hand. Danke, Jesus, für jeden, der sich dir entgegenstreckt. Mich noch einmal einladen, ob noch jemand hier ist, der sagt, ja, dieser Ruf gilt auch mir, dann streck auch du, strecken Sie Ihre Hand einfach Jesus Christus entgegen. Vielen Dank. Danke, Jesus, dass du hier bist und rettest. Du bist der Retter. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Diejenigen, die sich gemeldet haben, aber auch alle anderen möchte ich einladen, zusammen mit mir ein Gebet zu sprechen. In diesem Gebet wollen wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen. Und nicht nur das, wir wollen ihm unser Leben auch weihen. Wenn du möchtest, bete zusammen mit mir. Herr Jesus Christus, vergib du mir meine Schuld und wasche mich rein. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Danke, dass du mich in deiner Hand hältst und mich niemand von dir trennen kann. In Jesu Namen. Amen.